Es ist Samstag, der 7. Juni.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Friedrich Merz wurde diese Woche eine große Ehre zuteil. Er durfte aus nächster Nähe den Bruch einer wundervollen Freundschaft beobachten. Elon Musk und Donald Trump gehen nicht mehr miteinander. Sie ficken sich ab jetzt gegenseitig ins Knie. Donald erklärt, dass Elon mit seinen scheiß E-Autos dem Staat auf der Tasche liege. Elon sagt, dass der Donald in den geheimen Ermittlungsakten gegen Frauenschänder Jeffrey Epstein auftauche. Was das alles mit Friedrich Merz zu tun hat? Gar nichts. Der deutsche Kanzler bekam in Washington höchstens einen hautnahen Vorgeschmack darauf, was ihm eines Tages noch mit Markus Söder blühen könnte. Friedrich Merz und der Irrsinn im Weißen Haus, der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Kerstin Kohlenberg von der Zeit hat viele Jahre als Korrespondentin in den Staaten gelebt. Sie weiß, was die Trump-Präsidentschaft für die amerikanische, aber auch für die deutsche Gesellschaft bedeutet. Und sie hat sich schon früh mit dem Irrenwirken von Elon Musk beschäftigt, hatte gar SMS-Verkehr mit ihm, dann aber seine Telefonnummer verloren und kann uns sicher sagen, wie diese Männerfeindschaft zugrunde ging. Meine Kollegin Marina Kombaki aus dem Spiegel-Hauptstadtbüro. Sie kennt sich chronisch gut mit der deutschen Innen- und Außenpolitik aus. Jetzt aber kommt sie frisch aus dem Oval Office zum Apofika Presseclub aus dem Regierungsflieger, denn sie hat Friedrich Merz nach Washington zu Donald Trump begleitet. Und Christoph von Marschall, er ist diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegel. Er blickte jahrelang von Washington aus auf die amerikanische Politik, das deutsch-amerikanische Verhältnis und den Wahnsinn in Trumps Weißem Haus und sitzt heute neben mir in Berlin. Herzlich willkommen euch dreien. Toll, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo Markus.
Ja, danke.
So, wir werden hier die nächste Stunde miteinander diskutieren. Und wenn ihr, die uns zuhört, mitdiskutieren wollt, macht das unbedingt. Geht auf die App Campfire FM. Dort könnt ihr sagen, was ihr hier für Unsinn haltet, was ihr genauso seht und sowohl mit uns als auch mit euch selbst in den Dialog kommen. Der Streit zweier hitzköpfiger Alpha-Menschen eskaliert. Das hätte ja durchaus auch die Überschrift sein können für die Begegnung zwischen Donald Trump und Friedrich Merz, war es dann aber gar nicht. In den Merz-Besuch platzte die Eskalation einer politisch-strategischen Partnerschaft, wie man es sich spektakulärer in keinem Drehbuch hätte ausdenken können. Es ging um das Ende einer Freundschaft, die von vielen äußerst kritisch gesehen wurde, auch von mir, dem formal mächtigsten Mann der Welt und dem zumindest informell mächtigsten Mann der Welt, Elon Musk. Kerstin? Was ist da passiert auf X, auf Truth Social, am Donnerstag zwischen diesen beiden Herren? Wie würdest du das beschreiben?
Also das fing ja schon am Freitag vorher an, dass Trump Musk damals quasi in seinen Ruhestand aus der Regierung entlassen hat, sehr freundlich. Dabei hatte Musk ja sogar ein blaues Auge und wollte sich das nicht überschminken lassen.
Von wem er das hatte, ist weiter unbekannt, ja.
Er sagt ja, es war von seinem 5-jährigen Sohn, der ihn da reingeboxt hätte. Aber so wurde das dann irgendwie relativ freundlich verabschiedet erstmal. Mhm. Und dann fing es halt an, dass das Big Beautiful Bill, das jetzt alle immer so einfach erwähnen, obwohl es diesen absurden Namen hat, das hat dann Musk doch am Ende sehr geärgert und er hat gedacht, das ganze Geld, das ich hier eingespart habe mit meinem Doge-Aktion, das donnerst du jetzt hier wieder raus, was soll das Ganze? Und sozusagen die Fraktion, die Tech-Bros, die finden das natürlich nicht so gut, dass plötzlich das Defizit noch weiter steigt. Und das scheint dann irgendwie so die Hutschnur zum Explodieren gebracht zu haben. Und dann kam der erste Tweet.
So, also die Kritik an diesem Big Beautiful Bill ging so widerlich, unverschämt. Es sei ein massiver, empörender, vor Klientelgeschenken strotzender Ausgabenentwurf. Ja, eine widerliche Abscheulichkeit. Viel zu viele Schulden waren ihm da drin, viel zu viele staatliche Investitionen. Investitionsprogramme. Nur bei der Förderung von E-Autos will Donald Trump Geld zurückhalten, anders als das in der Vergangenheit getan war. Und das ist für den Tesla-Chef natürlich nicht so gut. Dann hat Trump insofern auch noch provoziert, offenkundig, dass der neue NASA-Chef vom Weltraumprogramm eben nicht ein enger Vertrauter von Elon Musk wurde. So, dass die Kritik gab's und dann saß Friedrich Merz eben neben Donald Trump und der äußerte sich dann vor laufenden Kameras sehr enttäuscht.
He said the most beautiful things about me. And he hasn't said bad about me personally, but I'm sure that'll be next. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
Ja. Es war dann so, dass diese Aussagen, es gab noch andere von in dieser Pressekonferenz mit Merz, wie gesagt, über Elon Musk, der wiederum hat sich das auch angeschaut, hat auch Merz und Trump gesehen und quasi live das kommentiert auf X. Marina, ich habe schon gesagt, du warst dabei im Oval Office, als Trump neben Merz sitzend plötzlich vor allem nach Musk gefragt wurde. Was hast du in diesem Moment gedacht? Ihr dachtet ja, es geht jetzt hier um die Zukunft der deutsch-amerikanischen Freundschaft.
Ja, ich schaute auf Friedrich Merz und beobachtete, wie er sich zurücklehnte, wie er sich vorbeugte, wie er den Arm ums Knie schlang, die Arme verschränkte und Zuschauer eines Spektakels war, auf dessen Bühne er aus Versehen gelandet ist. Friedrich Merz wusste, er ahnte, dass diese Pressekonferenz vornehmlich, hauptsächlich sich um Innenpolitisches drehen würde. Es gab vorher in seinem Umfeld, hieß es, naja, wenn wir 20% zu Wort kommen, dann wäre das schon viel. Aber dass dieser Streit um den Big Beautiful Bill in einen Big Beautiful Bang kulminieren würde, das hat er nicht geahnt.
Ja. Aber du hast es, glaube ich, geahnt. Du warst nämlich im Januar hier im Apofika Presseclub. Wir haben da auf die Präsidentschaft von Donald Trump vorausgeblickt, haben auch über die Rolle, die Elon Musk haben wird, gesprochen. Und du hast ganz prophetisch das hier gesagt.
Wobei ja auch die Frage ist, wie lange diese Liaison eigentlich hält, ne?
Jetzt haben wir die Antwort. 4. Juni oder 5. Juni, je nachdem, jedenfalls in dieser Woche. Hast du auch damit gerechnet, dass es zu so einem Knall auch vor aller Öffentlichkeit ohne jede Zügel quasi kommt, Christoph?
Ach, damit gerechnet würde ich jetzt nicht sagen. Überraschen tut's mich aber auch nicht. Und wenn man mal aus einer anderen Perspektive drauf schaut, diese Partnerschaft war ja immer auf Zeit angelegt. Das ist ja nicht am 4. 5. Juni explodiert. Das ist ja längst im Mai entschieden worden, dass er Ende Mai aufhört, nicht?
Ja.
Und was ich eigentlich finde, es ist wieder eine Lehre, dass wir immer den Kopf, die Augen offen halten sollten. Die Dinge entwickeln sich nicht so, wie wir erwartet haben. Wie hat denn das ganz alles angefangen im Oktober? Gegenseitiges finanzielles Interesse. Der Trump brauchte Elon Musks 150 Millionen für den Wahlkampf.
Es waren am Ende wohl sogar über 250.
Möglicherweise kursieren unterschiedliche Zahlen. Und für den Geschäftsmann Elon Musk war das eine Investition. Ich investiere Millionen in ein Verhältnis zu einem künftigen Staatschef, wenn das denn wird, und ernte Milliarden. Denn die Geschäftsfelder von Elon Musk sind ja Satelliten, Raumfahrt und so weiter. Und die E-Autos haben wir schon erwähnt mit staatlicher Förderung. Das war also angelegt auf gegenseitigen finanziellen Nutzen. Und wir haben uns die ganze Zeit die Frage gestellt, wie lange halten die das aus? Diese Frage ist schon im November und Dezember gestellt worden und eine Menge amerikanische Medien haben sich ja sehr bemüht, das sozusagen anzuheizen. Da erschienen Zeitschriftentitel, der heimliche Präsident, und man erwartete immer, wann wird der Donald nur explodieren und mal klarstellen, wer Alpha-Männchen Nummer 1 und wer bestenfalls Nummer 2 ist. Und es hat aber anders geendet, nämlich das finanzielle Interesse ist nicht mehr da. Der Elon Musk hat wahnsinnig viele Tesla-Verkäufe verloren. Nicht nur in Deutschland, auch in Amerika gibt es diese Bumper-Sticker. Als ich das Auto kaufte, wusste ich noch nicht, wie blöd der Kerl ist. Und die Verkäufe gehen runter. Der muss sich um seine Firma kümmern. Und für Donald Trump ist diese Freundschaft mit Elon Musk politisch zu einer Belastung geworden, weil der ja in den Ministerien aufräumt. Und was sagt so ein Außenminister Marco Rubio oder der Verteidigungsminister Hexeth, wenn der Elon von außen reinkommt und sagt, die Abteilung, über die schließe ich jetzt mal. Da gibt's offenen Knies, nicht? Und das ist zu einer Belastung geworden. So ist es eigentlich auseinandergegangen. Und dass das jetzt trotzdem nochmal die Erwartung erfüllt, dass es eigentlich an der Idealkonkurrenz der Alpha-Männchen scheitert. Das ist zwar schön als Schauspiel, aber ich glaube nicht der eigentliche Grund, warum es auseinandergegangen ist.
Interessanter Punkt. Also Musk war dann diese 100 Tage in der neu gegründeten Behörde Doge, die kürzen sollte, wie du es schon gesagt hast. Interessanterweise wurden aber
da auch Behörden rasiert oder deren Schlagkräftigkeit genommen, die gerade Ermittlungen gegen diverse Unternehmen von Elon Musk führten. Das war hier der Staat schon als Selbstbedienungsladen. Also da hat er Behörden geschwächt, die seine Unternehmen unter die Lupe nehmen sollten. Aber klar, er war dann offiziell raus und hat jetzt Zeit, Fernsehen zu gucken, März-TV zu gucken. Und wir gehen mal kurz nochmal das durch, was Elon Musk dann am Donnerstag twitterte während dieser Live-Sendung im Fernsehen. Da gab es eben, dass Trump sagte, es sei völliger Quatsch. Elon Musk habe von diesem Big Beautiful Bill lange gewusst. Er hätte sich nie drüber beschwert. Und dann twitterte Musk, ich habe das Gesetz gekannt. Falsch. Dieser Gesetzentwurf wurde mir nie vorgelegt und wurde mitten in der Nacht so schnell verabschiedet, dass fast niemand im Kongress ihn lesen konnte. Er sagte dann auch, ohne mich hätte Trump die Wahl verloren. So eine Undankbarkeit. Und dann kam der härteste Tweet. Dann schrieb er eben so, jetzt lasse ich mal die große Bombe platzen. Der Name Trump oder Donald Trump taucht in den Epstein-Files auf, also den ganzen Ermittlungsakten gegen den Sexualstraftäter Epstein. Kerstin, was hat es damit auf sich?
Epstein ist ja der, im Grunde genommen der Menschenhändler, kann man ja sagen, also der junge Mädchen organisiert hat für eine ganze Reihe von mächtigen Männern. Und da war dann ja immer die Frage, als das aufgedeckt worden ist, wer ist eigentlich alles dabei gewesen bei diesen mächtigen Männern? War das Bill Clinton, der mit ihm irgendwie mal im Flugzeug saß und Bill Gates und was war eigentlich
mit Trump gibt es ja auch tausende Videos, wie die beiden kumpelig, freundschaftlich am Rande von Tanzflächen stehen, da auf die tanzenden Frauen gucken. Also, dass die sich gut kannten, ist ja offen, ist bekannt.
Und er hat auch in einem Interview mal, also Trump selbst hat mal gesagt, wir waren 15 Jahre befreundet. Und ich hatte im Februar ein Interview mit Michael Wolff, der einen engen Kontakt zu Epstein hat.
Journalist, der schon Enthüllungsbücher über die erste Präsidentschaft von Trump geschrieben hat.
Der Fire and Fury geschrieben hat, stimmt. Und der erzählte mir dann so, er hat ganz viele Bänder, auf denen er mit Epstein über Trump geredet hat. Und Epstein wollte mit ihm so ein Projekt starten. Also das war noch vor seiner Verhaftung und er wollte, dass Michael Wolff über ihn entweder eine Dokumentation macht oder ein Buch schreibt oder sowas in die Richtung. Und da hat er dann erzählt, dass er 15 Jahre lang so ziemlich Best Buddies mit Trump war. Sie hätten sich Frauen geteilt und Flugzeuge geteilt, gemeinsame Geschäfte gemacht. Und das hat er alles auf Band. Und unter anderem hat er Michael Wolff dann erzählt, hier in meinem Safe sind ganz viele Bilder von Trump und mir und Frauen. Und dann hat Wolff gefragt, kann ich die mal sehen? Dann hat er die rausgeholt und hat ihm die auch gezeigt. Mhm. Und dann sagte der Wolff, warum zeigst du die nicht? Warum spielst du die nicht an die Öffentlichkeit? Ihr seid doch gar nicht mehr Best Buddies. Und er verneint ja auch, dass er so richtig enge mit dir gewesen sei. Und dann hat er eher nur hysterisch gelacht, erzählte Wolff, und sagte, du bist so unfassbar naiv. Trump wird einfach sagen, das bin ich gar nicht. Der hat die Fähigkeit, alles einfach zu verneinen. Der wird damit durchkommen und ich werde darunter leiden, weil der hat so eine Macht, der wird mich danach vernichten. Und im Raum war auch noch Steve Bannon und die beiden kannten sich auch. Und der sagte auch, das ist die einzige Achillesferse, die Trump hat, diese Verbindung mit Epstein. Sie wird aber wahrscheinlich nie zum Tragen kommen, denn alle haben Angst, das zu spielen, weil keiner genau weiß, wie das ausgehen wird.
Das heißt, was Musk da jetzt getwittert hat, könnte stimmen, dass Donald Trump auch in diesen Ermittlungsakten eine prominente Rolle spielt. Und gleichzeitig könnte es sein, dass wir die nie zu Gesicht bekommen.
Ich habe ihn zwar gefragt, gibt es denn Bilder, wo klar wird, dass er mit minderjährigen Frauen zu sehen ist? Und dann sagt er, das kann er natürlich nicht sehen auf einem Bild. Es gibt keine Fakten, die er vorweisen könnte, dass er irgendwas Illegales gemacht hat. Es ist nur darzustellen, dass er 15 Jahre lang im Grunde genommen das Leben von Epstein mitgelebt hat, in diesem selben Umfeld war. Und es sind Indizien, aber keine Beweise.
Diese Angst vor einem quasi Allmächtigen, der jedem Schaden zufügen kann, ist das realistisch?
Ja, vor allem hat sich sozusagen die Wahrnehmung von Donald Trump, wenn er Probleme hat, geändert zwischen der ersten und der zweiten Amtszeit. Also in der ersten Amtszeit, dieses Hollywood Access Tape, wo er sagte, ich grab some by the pussy, nicht? Also dieses Trump, der menschenverachtende, frauenverachtende Mensch, der die nur als Sexualobjekte sieht. Damals hat er noch versucht, das runterzudimmen. Damals gab es noch die Stillschweigeabkommen mit Frauen, die eine Affäre mit ihm hatten, wurden Schweigegelder bezahlt und so weiter. Und dann im Verlauf der ersten Amtszeit haben wir uns ja immer gewundert über diese Willfährigkeit gegenüber Putin. Und da war ja immer die Frage, gibt es da Kompromat? Also gibt es Bilder von Trump in Moskau, in einem Hotel mit Frauen und so weiter? Und ist er erpressbar? Ich würde mal sagen, in der zweiten Amtszeit spielt alles überhaupt keine Rolle mehr. Trump ist heute der Teflon-Präsident. Der hat das alles überstanden. Und selbst wenn jetzt Bilder rauskämen, was ich gar nicht mal glaube. Also ich glaube, dass die sich da irgendwie hinter den Kulissen, da gibt's bereits Leute, die dazwischen gehen und versuchen, diese Fehde zwischen Musk und Trump zu besänftigen. Und die werden auch Abmachung treffen, dass wir diese Bilder, wenn es sie gibt und wenn nicht Wolf, was ich jetzt nicht sagen wollte, nicht, aber nur mal angenommen, könnte ja auch Wolf ein bisschen geflunkert oder aufgeschnitten haben, nicht? Selbst wenn es die gäbe, die werden wir nicht zu Gesicht bekommen. Mhm. Und das ist das wirklich Neue. Trump stolpert darüber nicht mehr. Das ist, weil dieses amerikanische die Gesellschaft so geteilt ist, die einen glauben es und die anderen sagen, ist doch alles gelogen, erfunden, stimmt nicht.
Marina hat jetzt gerade sehr skeptisch geguckt.
Ja, ich wäre in dem Fall, wäre ich mir da nicht so sicher, Christoph, weil diese Sache, dass Trump verwickelt ist in den Epstein-Komplex, dass er Teil eines Rings zur Ausbeutung von Minderjährigen gewesen ist, das ist etwas, was bei allem, was man Trump sonst so vorwerfen kann, all der offensichtlichen Korruption und all dem Unvermögen. Aber das ist etwas, das rührt an moralische Grenzen. Und ich denke schon, dass das auch Eindruck hinterlassen würde in seiner Basis. Das kann ihm gefährlich werden. Vielleicht ist das, da kann ich spekulieren, kann ich nur spekulieren, vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass Trump sich ja schon so ein bisschen milde zeigt, dass es Andeutungen gibt, dass man da irgendwie ein Versöhnungsgespräch demnächst führen könnte. Aber selbst wenn das käme, der Riss ist da. Dieses Verhältnis ist kein stabiles und es wird die Spannung bleiben. Sie beide haben einander in der Hand.
Du standst ja ein paar Meter nur neben Trump, konntest ihn ins Gesicht sehen. Wirkte er ernsthaft angefasst oder enttäuscht, als es um seinen Ex-Freund Elon ging?
Ja, Trump ist da durch und durch der Entertainer, der er immer gewesen ist, der Schauspieler. Er saß da vorgerückt auf seinem Stuhl und dozierte in Richtung der amerikanischen Journalisten, sprach von Trump im Ton eines enttäuschten Vaters, würde ich sagen, und hatte vor sich, sah man vielleicht nicht auf den Fernsehbildern, aber hatte direkt vor sich seinen Außenminister Rubio und seinen Vize J.D. Vance sitzen, die zu meiner Überraschung in dieser Pressekonferenz keinen Ton gesagt haben.
Die
waren zum Schweigen verurteilt, um sehr genau zuhören, wie es einem geht, der abtrünnig wird, der illoyal sich verhält zum großen Patron.
Was Trump da sagte, anscheinend habe Musk nun das Trump-Derangement-Syndrom befallen. Jene besondere geistige Verwirrung, die schon so viele erfasst habe, nachdem sie das Team Trump verlassen hätten. Also hat da schon ordentlich auch gezündelt und seine Spitzen verteilt, hat dann später, nachdem er quasi diese ganze Suada von Musk auf X gelesen hat, hat er dann auf seinem eigenen sozialen Netzwerk, True Social, also das sind die beiden Alpha-Männer, die auch noch ihr eigenes soziales Netzwerk, ihr privates haben, hat da dann wiederum gesagt, der einfachste Weg, Milliarden und Abermilliarden Dollar in unserem Haushalt einzusparen, ist die Kündigung von Elons staatlichen Subventionen und Verträgen. Ich war immer überrascht, dass Biden es nicht getan hat. So, und Christoph hat schon darauf hingewiesen, dass natürlich einerseits Musks Firmen sehr viel staatliche Unterstützung, Gelder bekommen. Andererseits hat er aber auch einen Hebel in der Hand und den hat er dann wiederum in diesem Schlagabtausch sofort gezogen, indem er zumindest zwischenzeitlich androhte, die Dragon-Raumkapsel seiner Firma mit sofortiger Wirkung stillzulegen, ruderte dann erstmal wieder zurück. Aber das hätte natürlich massive Folgen, weil zum Beispiel alle Astronauten zur ISS, Internationalen Raumstation, bisher dadurch transportiert wurden. Also wer hat hier tatsächlich das mächtigere Instrument in der Hand?
Das ist so verrückt, oder? Dass so ein Streit kosmische Folgen hat.
Wobei ich glaube, Musk ist der Mars und das Ziel ein bisschen näher und wichtiger, als das Trump ist. Für Trump ist es, glaube ich, so, dass der Mars, Trump war ja sonst derjenige, der gesagt hat, die weiße Arbeiterklasse. Und für die zweite Amtszeit hat Musk ja derjenige, war ja derjenige, der ihm so dieses Futuristische, also dieses, ich bin auch ein Präsident der Zukunft und ich will auch auf den Mars und ich will auch irgendwas.
Das ganz, war sein ganz, Antrieb, oder?
Das war Musk Antrieb, aber genau. Das hat natürlich Trump auch geholfen im Wahlkampf. Der hat ja quasi das alte Amerika mit dem Neuen, die Vergangenheit mit der Zukunft. Das war ja Elon, das war ja eine wichtige Figur für ihn auch, um die jungen Leute zu kriegen. Ne? Und die Frage, die er sich wahrscheinlich jetzt so ein bisschen stellt vor den Midterms auch, was ist, wenn der Musk nicht mehr da ist, wenn der sein ganzes Netzwerk gegen mich auffährt? Ich glaube, die Dragon-Kapsel ist da nicht so das Problem, sondern da ist es tatsächlich eher X. Und wenn der anfängt und sagt, guck mal hier, der gibt jetzt das ganze Geld aus. Ihr seid die Jungen und das Defizit, das müsst ihr ausbaden. Mhm. Und ich glaube, Musk ist schon schlau genug, er könnte das schon mobilisieren. Und dann wäre quasi Alt-Mager gegen Neu-Musk.
Er hat ja damit gedroht, eine eigene Partei zu gründen. Und wir sehen ja jetzt bereits, dass es enorme Spannungen gibt im bisherigen Trump-Musk-Lager, dass die ganze Gefolgschaft vor der Entscheidung steht, auf wessen Seite schlägt sie sich? Ja. Ne? Es ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, man kennt das ja, wenn Freunde sich trennen und man sich jetzt entscheiden muss, ob man jetzt weiterhin mit der Frau oder dem Mann befreundet bleiben will.
Wobei, wer ist da die Frau und wer ist der Mann?
Das ist in dem Fall egal. Entscheiden muss man sich dann wahrscheinlich. Also Musk hat dann auch noch getwittert oder zumindest etwas verbreitet eine Forderung, dass Trump impeached werden solle, also aus dem Amt gejagt werden und J.D. Vance sein Nachfolger werden solle. Das hat Musk mit Yes kommentiert. Also das ist genau das, eine neurechte Revolte gegen den Übervater, den bisherigen Übervater der neurechten Bewegung. Steht das an? Christoph schüttelt mit dem Kopf? Oder?
Naja, ich wiege so den
Schwankt
Kopf nicht.
Zumindest.
Ja, also wir hatten bereits zwei Impeachments gegen Donald Trump. Die sind nicht gut verlaufen. Mm-mm. Also der Wille, das nochmal probieren, mit vermutlich genau dem gleichen Ergebnis, weil die Republikanische Partei nicht von der Fahne gehen wird und wir nicht die nötigen Mehrheiten im Senat, die zu einer Verurteilung führen. Nicht? Das passiert alles nicht. Und es gibt ja noch ein Umfeld um die beiden. Nicht? Und wir haben auch bereits relativ mächtige Fondsmanager, die bereits dazwischen gehen und sagen, hört mal, die müssen sich wieder verständigen, weil das nicht in unserem Interesse ist. Es ist also, natürlich sind sowohl Trump wie Musk Leute, die ihren Ego-Trip machen. Aber es gibt auch Leute, mächtige Interessen, die das verhindern wollen oder das wieder besänftigen wollen. Deswegen, ich glaube nicht, dass das zu einem noch viel größeren Knatsch führt. Meine Erwartung, dass das jetzt langsam runtergefahren wird und wir dieses schöne Unterhaltungsthema nicht über Wochen haben werden. Aber es wird immer wieder aufflammen. Es wird immer wieder aufflammen, so wie das von Kerstin und so weiter geschildert worden ist.
Jetzt machen wir das schöne Unterhaltungsthema hier nicht mal.
Es gibt doch schöne andere. Also es gibt ja nicht nur eins.
Wir kommen sogar noch zu Friedrich Merz, aber noch nicht jetzt, Kerstin, du hast, ich habe ja eingangs beschrieben, du hast ja Journalistin Elon Musk getroffen, vor einigen Jahren schon, warst mit ihm bei SpaceX, richtig? Mhm. Wie hast du ihn damals erlebt?
Also da war er tatsächlich noch ein bisschen ruhiger, da war er noch nicht der Weltstar im Grunde genommen, sondern da war er noch der Nerd, also derjenige, der in den Tech-Zeitungen gefeiert worden ist, aber jetzt nicht unbedingt von Fox News oder vom Wall Street Journal. Und damals... Das war der Moment, in dem er sich von seiner ersten Frau trennte. Und das hat ihn, glaube ich, auch ein bisschen mitgenommen zu dem. Also ich saß dem gegenüber und aus einer Mischung aus Aufgeregtheit, aber auch so ein ganz klein bisschen Mitgefühl für ihn, dass man ihm auch irgendwie so ein bisschen über den Kopf streichen wollte. Denn der hat ja dieses etwas Gehemmte, dieses Sprechen. Und auf eine gewisse Art und Weise will er dann natürlich auch gefallen und will ganz viel erzählen, was er vorhat. Und er will, dass man das glaubt. Und ich fand das damals überraschend unbeeindruckend, wenn ich ihn mir jetzt heutzutage angucke, was der alles abzieht.
Also heute findest du ihn beeindruckender?
Also die Radikalität, die der an den Tag legt, was der alles bereit ist zu riskieren, der hat ja alles auf Donald Trump gesetzt. Also das war mir damals vor den X Jahren, die das jetzt schon her ist, gar nicht so bewusst.
Die X Jahre, ja, ja, auch passend in diesem Zusammenhang. Aber klar, vor den vielen Jahren meintest du.
Also ich glaube, es sind ja mittlerweile auch schon 14 Jahre gewesen. Und die Tatsache, dass der jetzt auch wieder gesagt hat, ich setze alles auf Trump und hoffe, dass der mich und SpaceX auf den Mars katapultiert. Mit seiner Hilfe will ich da landen. Und dass das so schnell dann auch in die Hose geht, das haben wahrscheinlich viele Journalisten erwartet oder vielleicht sogar herbeigeschrieben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er das nicht so gesehen hat.
Mhm. Ist jetzt vorbei mit Mars oder wie?
Tja, das ist eine gute Frage. Also der braucht auf jeden Fall sehr viel Geld und sehr viele staatliche Aufträge, um das zu finanzieren.
Also es steht nicht fest, dass es da zu einem Bruch kommen wird. Es wurde jetzt einfach mal als Drohmaterial auf den Tisch gelegt. Einfach als Hintergrund nochmal. SpaceX hat Regierungsaufträge im Gesamtwert von 3,8 Milliarden Dollar erhalten. In den vergangenen 10 Jahren sicherte sich die Firma einem Bericht der New York Times zufolge insgesamt 18 Milliarden Dollar Staatsgeld. Andererseits ist SpaceX also wirklich auch für das amerikanische Militär und die amerikanische Raumfahrt sehr, sehr wichtig. Da sind schon Flüge ins All bis ins nächste Jahrzehnt gebucht. Fast alles an Transport quasi in den Weltraum findet bislang darüber statt. Das heißt, er hat da schon ein machtvolles Instrument in der Hand, ne?
Außer Trump sagt, ich will gar nicht mehr auf den Mond und auf den Mars auch nicht. Also die Frage ist ja immer, Trump sieht das ja, glaube ich, als ein Vehikel, um etwas zu erreichen. Und wenn er sagt, ich will auf den Mars, dann ist das für ihn ja eine Strahlkraft, die er benutzt, die er umleitet von Musk auf sich selbst in die Wählerschaft. Und die Frage ist natürlich, der wird seine Wahlarithmetik natürlich permanent im Kopf durchführen und sagen, wie viel Musk brauche ich eigentlich für die Midterms und wie viel Musk brauche ich oder habe ich auch schon akzeptiert für meine Brand, ne? Und das zu decouplen ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach.
Es ist ja nicht nur SpaceX, das amerikanische Militär, weite Teile der amerikanischen Administration sind von dem anderen Unternehmen Musk, von Starlink, dem Satellitenunternehmen, ja, ganz, ganz abhängig. Also es ist unfassbar, wie viel, was für ein Technologiemonopol dieser Mann mit seinen Unternehmen sich ballen konnte und weite Teile der amerikanischen Verwaltung, der amerikanischen Wirtschaft in seine Abhängigkeit gebracht hat. Und deswegen hat dieser narzisstische Streit dieser beiden Männer hat enorme Konsequenzen. Und ist eben nicht nur Unterhaltungsmaterial, leider.
Wobei mich interessieren würde, welche Rolle jetzt Jeff Bezos spielt. Weil der ist ja in der Satellitengeschichte, ist ja sein größter Wettbewerber und auch in der Raumfahrt. Das heißt, er hat seine Washington Post schon auf Trump eingerichtet. Und wenn der jetzt sieht, dass Musk wackelt.
Da wird eine Lücke frei.
Ja.
Ist es denn so, geht ihr beiden da mit? Ihr seid wirklich Expertinnen im Zusammenspiel großer männlicher Egos. Und welche Folgen das haben kann. Christoph hat jetzt quasi gesagt, die anderen werden schon dafür sorgen, dass das nicht weiter eskaliert, dass sie vielleicht auch wieder zusammenfinden. Glaubst du das auch oder bist du da skeptisch, Kerstin?
Ich finde, wie alles bei Trump ist das wahnsinnig schwer vorherzusagen. Ich glaube, Trump weiß, dass er Musk auf eine gewisse Art und Weise braucht, dass dieser Konflikt nicht nur Musk schadet, sondern auch ihm. Und ich glaube, beide haben Interesse, dass das jetzt wieder runtergekühlt wird. Und Musk hat ja damals auch schon auf einen Tweet von, ich weiß gar nicht, ob es Sean Combs war oder irgendeiner der Männer, die dazu getweetet haben, dass man sich doch jetzt wieder beruhigen soll. Und er hat, glaube ich, gesagt, hat das bejaht. Also er hat das erste Zeichen, glaube ich, gesendet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Interessen, das wieder zusammenzubringen, größer sind, als das auseinanderzulaufen zu lassen.
Und damit sind wir wieder bei dem Mann, der bei diesem Schauspiel quasi den Platz in der ersten Reihe hatte, durch Zufall, nämlich Friedrich Merz aus dem Sauerland, der begleitet von Marina Kombaki im Weißen Haus saß. Erzähl uns nochmal, also du sagst, er sei vorbereitet gewesen, dass es da bei dieser öffentlichen Begegnung, vor der man ja auch Angst hatte zum Teil im Merzlager, dass es dort auch viel um Innenpolitik gehen könnte. Wie findest du, hat er diese insgesamt 40 Minuten, in denen es nur ganz, ganz wenig um Deutschland ging, um es mal so zu sagen, wie hat er das begleitet?
Schweigsam in erster Linie, zurückhaltend. Friedrich Merz, der hatte sich nun auf diese Begegnung offenbar sehr genau und sehr ausgiebig vorbereitet, hatte mit einigen jener gesprochen, die bereits auf dem Sessel Platz genommen hatten, auf dem er saß.
Also Recherchegespräche
mit Volodymyr Zelensky zum Beispiel, den Trump Ende Februar vor laufenden Kameras aufs Übelste gedemütigt hatte, als er im Oval Office war, mit dem südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa, der erst vor wenigen Wochen dort war und sich von Trump vorwerfen lassen musste, dass in Südafrika ein Genozid an weißen Farmern begangen würde. Also es gab diese Eskalation, diese Eklase im Weißen Haus. Friedrich Merz hat sich mit den Beteiligten unterhalten. Er hat sich Videos, aber auch von gelungenen Begegnungen angeschaut. Zum Beispiel den finnischen Präsidenten Stubb, der da war, oder den NATO-Generalsekretär Rutte. Auch den hat er gesprochen und befragt und hat das alles ein bisschen studiert, wie so ein Fußballtrainer, der das gegnerische Team.
Die Videoanalyse ist im Fußball auf den Gegnervorbereitung genau. Immer wichtiger geworden, aber es zeugt ja von einer Professionalität, dass er das gemacht hat. Hattest du, weil da fliegt dann eine riesige Delegation, zu der auch begleitende Journalistinnen und Journalisten gehören, nach Washington. Da habt ihr sicherlich den Bundeskanzler auch mal auf dem Hinflug erlebt. Hattest du den Eindruck, dass er Respekt hat, dass er nervös ist?
Auf dem Hinflug war es so, dass Merz-Delegation sehr viel daran gelegen war, die Erwartungen zu dimmen. Dass dann gesagt wurde, jetzt rechnet man nicht damit, dass da jetzt Großes passiert, sei es in der Ukraine-Frage oder im Handelsstreit zwischen Washington und Brüssel. So, das soll jetzt erstmal ein erstes Kennenlernen werden. Und wenn die Atmosphäre einigermaßen freundlich ist, dann haben wir schon viel erreicht. Also die haben da schon sehr, sehr runtergedimmt, im Kontrast zu vorherigen Äußerungen von Friedrich Merz. Mhm. Und sein Vorsatz war, dorthin zu gehen, ruhig zu bleiben, Trump nicht ins Wort zu fallen, sich nicht provozieren zu lassen. Und das hat er dann auch gemacht, aber irgendwann fiel ihm auf, dass er vielleicht ein bisschen zu ruhig gewesen ist.
Da reden wir gleich drüber. Sicherlich hat jeder gespannt aus der Merz-Delegation auf dieses erste Zeichen aus dem Weißen Haus gewartet. Und das war eben die Begrüßung. Da hören wir mal kurz rein, wie sich das anhörte. Donald Trump begrüßt Friedrich Merz.
But Chancellor, I just want to congratulate you and I want to welcome you to the Oval Office.
Thank you.
It's an Oval Office that's in very good shape. We like fixing things up and having them tippy-top like they have in Germany.
Yes.
They do that in Germany very much. And we do it here.
Er weiß viel über Deutschland.
We had a very good run. I also had a great election, great win, won everything. Won the popular vote, the all seven swing states, which is a big deal. It's pretty unusual to
Merz,
do that.
Yeah.
And we have a great mandate from the people. And part of our mandate is we're going to have a great relationship with your country. So I just want to thank you very much for being here.
Also natürlich, der kurze Ausflug zum Selbstlob, das muss hier natürlich sein, aber er findet dann auch wieder den Bogen und sagt, ich habe ein Mandat bekommen durch diesen großartigen Wahlerfolg, den ich erreicht habe, und Teil dieses Mandats ist, eine gute Beziehung zu Deutschland zu haben. Ich denke mal, da gab es ein Aufatmen, oder?
Ja, man merkte schon, also der Merz, dem war schon dran gelegen, da möglichst in den ersten Minuten sich gut zu stellen mit dem Trump, und da hat er gemerkt, dass der heute ganz gute Laune hat, dass der heute nicht irgendwie miesepetrig drauf ist, dass das irgendwie was werden könnte, und dann war es mit dem Merz ganz wichtig, sein Gastgeschenk Trump auch im Oval Office gleich zu Beginn zu überreichen, um dann so ein bisschen diese gute Laune vielleicht irgendwie sich vortragen zu lassen, und das folgte dann ja.
Das war die Geburtsurkunde von Trumps Großvater Friedrich, hat ihm das Dokument mit einem goldenen Raben zu Beginn des Treffens gegeben, und das kam gut an, ne?
Ja, das hat der Merz dem Trump dann präsentiert, und Trump hat sich das angeguckt und angeschaut, aber ehrlich gesagt, mein Eindruck war, dass der Merz das viel schöner und spannender und toller fand als Trump. Also so begeistert schien mir der Trump davon nicht
zu sein.
Nee, und ich meine, die deutsche Delegation hatte viel darauf gegeben, dass man das schön in Gold rahmt, damit
kein Flugzeug, ne?
damit das da schön ins Dekor des Oval Office passt. Aber dann stand dieser
Meinst du, das steht jetzt schon im Keller irgendwo?
Ich befürchte es. Und wie wir dann hinterher erfahren haben, hat ja Kai Diekmann, der frühere Chefredakteur der Bild-Zeitung, als er Trump während seiner ersten Amtszeit besuchte, ihm auch ein Gastgeschenk mitgebracht. Und das war ja auch eine Kopie der Geburtsurkunde von Trumps Großvater. Also es gibt bereits, gut, es war wahrscheinlich nicht in Gold gerahmt.
Schon wieder das Ding. Trump sich da gedacht.
Aber Merz hatte noch ein anderes Geschenk dabei, was viel spannender war und mein Eindruck war auch, dem Trump viel mehr gefallen hat, dass er ihm aber erst überreicht hat, nachdem die Presse das Oval Office verlassen hatte. Und zwar war das ein Golfschläger, so ein kleiner Putter mit so eingraviert und so ein bisschen amerikanische Fahne, deutsche Fahne, hat der Trump auch gleich ausprobiert, und das Team Merz hat ein Bild davon dann auf seinem Instagram-Account hochgeladen.
Hat Friedrich Merz jetzt eigentlich davon profitiert, dass dort am Donnerstag in Washington es einfach eine komplett andere Agenda gab, weil Trump hatte vorher mit dem chinesischen Präsidenten telefoniert. Es gab die große Querele mit Elon Musk. Dann wurde auch noch ein Travel Ban, also ein weitreichendes Gesetz verabschiedet. Um die Ukraine geht es natürlich sowieso immer, sodass mögliche Konfliktpunkte im deutsch-amerikanischen Verhältnis, was gerade diese neurechte amerikanische Administration an Deutschland kritisiert, dass das alles keinen Raum hatte, Christoph?
Also ich würde meinen, Trump hatte sich vorgenommen, dass das eine gute Sache wird. Er hätte genügend Anknüpfungspunkte gehabt, wenn er es anders gewollt hätte. Also er hätte zum Beispiel zu dem Geschenk sagen können, habe ich schon, nicht? Und so hätte so ein bisschen, bisschen da. Und bisher hat doch Trump immer den Eindruck erweckt, dass Deutschland sein Enemy Number One in der Europäischen Union
absolut.
Ist.
Absolut, es gibt so. Unzählige Zitate.
Die das sind die Trittbrettfahrer, die nicht ihren Teil machen. Das sind die Leute, die diese Autos bauen, die Amerikaner die Arbeitsplätze wegnehmen. Das sind irgendwie unzuverlässige Leute. Und er hat sich ja auch nie, das muss man auch mal hervorheben, er ist deutscher Abstammung. Er hat das aber nie laut gesagt. Und wenn man lange in Amerika lebt, dann weiß man ja, alle Amerikaner sind Einwanderer. Ist nur die Frage, in welcher Generation. Und normalerweise ist man auf Heritage stolz. Wenn Trump was dazu gesagt hat, dann wollte er immer schottischer oder schwedischer Abstammung sein, aber nicht deutscher. Und insofern...
Mutig von Merz, dass er damit der Geburtsurkunde kommt.
Ja, aber es zeigt eben, dass Trump diese Atmosphäre wollte. Hätte er es anders gewollt oder wäre er so, wie soll ich mal sagen, unausrechenbar, wie wir ihn manchmal darstellen? Nein, das ist ein auf seine Art und Weise sehr geskripteter Politiker. Und er wollte das so. Es sollte eine gute Atmosphäre entstehen. Friedrich Merz wollte es natürlich auch. Und insofern ist das Ziel dieses Besuchs von beiden Seiten erstmal erreicht.
Ja.
Ich glaube, auf Trumps Staatschef Tinder funktioniert Merz im Moment gerade ganz gut. Ne? Also der hat mehrere Merkmale, die Trump an Staatschefs gut findet. Also in dem Falle ist es jetzt der Hass für Merkel, dann ist es die Verschärfung der Einwanderung, dann hat er gleichzeitig ja auch ein bisschen probiert, wie man die Gerichte und vielleicht ein bisschen ignorieren kann oder Entscheidungen von Gerichten in Frage stellt. Also das hat Dobrindt gemacht und das macht Trump ja auch. Und dann kommt noch dazu, dass er auf Fox News, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das vorher war oder nachher gesagt hat, dass nachher, wir abends. In Deutschland antisemitische Probleme haben durch die Einwanderer. Also ich glaube, der hat viele Checks gemacht und das kommt bei einem Trump.
Und Merz hat ein Privatjet.
Und das dürfte
ankommen. Ja, und war Investmentmanager bei einem amerikanischen Firma, also der kennt sozusagen.
Nein, man merkte, da war so ein Vibe zwischen den beiden. Da war so eine Sympathie. Die sind beide, also Merz ist ja ein bisschen größer noch als Trump und der ist ja schon groß. Und da waren so zwei Jungs, die mochten einander. Das merkte man. Das merkte man an der Körpersprache, an der Zugewandtheit, so an dem Ton. Also.
Aber glaubst du wirklich, dass der Trump, weil die beiden sind auch, wenn man die nebeneinander stellt, die sind ja schon so unterschiedlich, der Merz immer mit seiner fallenden Mundlinie und dieses wahnsinnig Deutsche und dann doch auch irgendwie so ein bisschen steife.
Aber auch Merz hat so eine joviale Art, so eine zupackende Art und lacht dann da so mit seiner tiefen Stimme und so. Da ist so ein bisschen. So ein bisschen.
Hattest du auch das Gefühl, dass der in Englisch anders ist als in Deutsch? Das habe ich jetzt heute irgendwo gelesen, dass Merz auf Englisch anders ist.
Also Trump jedenfalls hat es imponiert. Das will ich, ne?
Hörst dir mal an.
Ja.
Do you speak English because you speak such good English? Is it as good as your German, would you say? Do you feel more comfortable?
No, it's not my mother tongue, but I try to understand almost everything and to speak as good as I can.
Very good. You know, it's Mr. President, you've made an achievement.
It's not my mother tongue, sagt er. Ja, dann, also der Trump macht da irgendwie diesen, zugegeben, lustigen Scherz und der Merz antwortet darauf sehr sachlich, nüchtern, das ist nicht meine Muttersprache. Im Sauerland sprechen wir Deutsch.
Der Hinweis auf die Größe. Also Merz ist 1,98 groß und die Kollegin Katrin Klüver-Ashbrook sagte, Trump mag große Männer oder wies zumindest als entscheidenden oder als wichtigen Teil darauf hin. Müssen wir da quasi als Deutsche froh sein, dass wir nicht mehr den kleinen Olaf haben?
Offensichtlich.
Nicht nur wegen der Körpergröße, sondern die konnten nicht miteinander. Das waren so unterschiedliche Konzepte. Also Olaf Scholz hat ja sozusagen verkörpert, was Trump angeblich alles an Deutschland nicht mag.
Ja. Es hat etwas Archaisches da im Oval Office. Ja, also da vorne saßen ja nur Männer. Merz und Trump, deren Delegation, das waren alles nur Jungs, wie sie da saßen. Und dieses ganze Interior da im Oval Office, diese ganze Stimmung, dieser Protz, dieser Reichtum, diese Angeberei, das ist eine wirklich seltsame, überholte Männlichkeitsvorstellung, die da zelebriert wird. Und deswegen würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn Körpergröße so, naja, so stumpf das anmutet, sehr wohl ein Faktor ist, der über Sympathien entscheidet.
War das wichtigste Geschenk neben dem bereits erwähnten, also der Geburtsurkunde und dem Golfschläger, nicht in Wahrheit, dass von der Merz-Administration in den letzten Tagen und Wochen ganz, ganz klare Hinweise kamen, dass man das Ziel, was Donald Trump schon immer von Deutschland verlangt hat, dass viel mehr für die eigene Sicherheit, für das Militär in Waffen investiert werden müssen, also dass man sogar bereit ist, das von ihm geforderte 5%-Ziel zu erfüllen, irgendwann zumindest, dass das quasi die Spannung im Vorfeld gelöst hat?
Es gab was ganz Interessantes, was Herr Trump da zum ersten Mal gesagt hat bei dieser Begegnung im Oval Office. Der hat dem Merz gesagt, übertreibt es nicht. Schön und gut, wenn ihr mehr für Verteidigung ausgebt, aber ihr seid Deutschland, übertreibt es nicht.
Ich bereite ja immer vorher ein paar O-Töne vor und ihr geht zielgenau auf das, was hier maßgeschneidert schon vorliegt.
When he says, sir, we're spending more money on defense, they say, ooh, is that a good thing or a bad thing? I think it's a good thing. But, you know, at least to a certain point. There'll be a point when I'll say, please don't arm anymore if you don't mind. We'll be watching him.
Und dann hat ihm auch noch so auf gegens Knie geboxt bei dieser Geste.
Und das ist schon bemerkenswert. Also das dürften sich viele, zum Beispiel in der SPD, jetzt merken und bei der nächsten Debatte über höhere Verteidigungsausgaben vielleicht daran erinnern, dass, hey, Trump hat
selbst
gesagt.
Trump hat gesagt, übertreibt's mal nicht, ihr nicht. Lieben Freunde. Also der Kontext ist, er hatte vorher auch gesagt, dass quasi der wichtigste Militär in Amerika im Zweiten Weltkrieg, dass der immer damals gesagt hatte, also den Deutschen bloß keine Waffen mehr geben. Also der fände das sicherlich schwierig, wenn er jetzt hört, Deutschland investiert wieder ins Militär. Genau, aber er fände es gut. Christoph, was heißt das jetzt für den Blick nach vorne? Es gibt einen wichtigen NATO-Gipfel Ende Juni in Den Haag, wo es großes Rätseln gab. Wie wird sich Trump dort positionieren? Steht er noch zu dem, was die NATO ausmacht? Zum Beispiel Artikel 5, die Beistandsverpflichtung. Können wir uns da weiter auf Amerika verlassen? Mit den Signalen, die du rund um den Merz-Besuch selber gelesen hast, ist da jetzt Entspannung angesagt, dass Trump bei der NATO-Stange bleibt?
Nee, da ist überhaupt keine Entspannung angesagt. Aber es war ja interessant, dass wir parallel zu Kanzler Merz' Besuch in Washington hatten wir das Vorbereitungstreffen der Verteidigungsminister. Und die haben ja im Prinzip die ganze europäische NATO auf diese 5%-Schiene gesetzt. Also 3,5% für den militärischen Bereich plus 1,5% für militärisch relevante Infrastruktur. Das bedeutet für uns de facto eine Verdreifachung von dem, was wir bisher
ausgegeben haben. Was vor zwei Jahren noch undenkbar gewesen wäre.
Genau, völlig undenkbar. Aber diese Neuausrichtung, die erfolgt offenbar. Relativ konsensuell in Deutschland, hat auch damit zu tun, dass für die Sozialdemokraten jemand spricht, der ja auch dieser Auffassung ist, Boris Pistorius, der schon länger sagt, aber natürlich unter Scholz zurückhaltender war. Ja. Und ich glaube, also ich persönlich muss ehrlich sagen, ich begrüße das sehr. Ich bin jetzt nicht der große Militarist, aber ich habe ja die letzten 9 Monate in den USA verbracht, um ein Buch zu schreiben über diese Herausforderung für Deutschland. Und meine wirklich große Sorge ist, wenn wir das nicht tun, wenn wir es mal wieder nur ankündigen und dann dauert es ganz, ganz lange und wird nicht umgeführt, dann sind wir in 3 Jahren, sorry für die klare Aussprache, in einem direkten Krieg mit Russland, weil Putin das alles sieht. Damit meine ich nicht, dass Putin Polen oder Deutschland angreift, es sind ja noch ein paar Staatsgrenzen dazwischen, aber wir sind die Schutztruppe, die Bundeswehr der NATO in Litauen. Und wenn Wladimir Putin Litauen angreift. Und so wie wir da im Moment aufgestellt sind, das ist geradezu eine Einladung,
wenn,
das zu machen.
Du hast es eben so formuliert, als würde es sicher so kommen. Das Wort wenn ist, glaube ich, schon noch angebracht.
Ja, aber ich habe mit entsprechenden Spezialisten in diesem Sabbatical in Washington gesprochen. Und das ist wirklich erschreckend, wie so ein Konflikt abliefe, wenn er zu den heutigen Bedingungen oder zu denen, die wir planen. Wir bauen ja diese Litauen-Brigade mit 5000 Mann auf. Nicht? Wladimir Putin hat 1 Million Soldaten unter Waffen. Der wird in nächstes Jahr 1,5 Millionen haben. Der rüstet stärker als die komplette NATO zusammen, inklusive des amerikanischen Sektors. Und deswegen diese Unsicherheit, solange Trump nicht sagt, ich esse meine Worte auf und selbstverständlich wird jeder europäische NATO-Verbündete verteidigt, und das wird er doch nicht machen, sowas macht Trump nicht, solange sind all die Äußerungen, die er bisher immer geäußert, in Putins Ohr und in Putins Kalkulation drin. Und natürlich werden wir am Ende, das ist der zweite und letzte Teil der Botschaft, werden wir Europäer es am Ende selber können müssen. Denn jeder Amerikaner, der mit sozusagen auf die Entwicklung der nächsten Jahre schaut, der sagt, es geht nicht nur um Putin, es geht auch um China. Und natürlich leitet China aus den Erfahrungen mit der Ukraine ab, wie viel es sich leisten kann. Und wenn es zu dem Doppelkonflikt kommt, wenn Putin und Xi sich absprechen, der Taiwan-Angriff kommt zum selben Moment wie ein Angriff aufs Baltikum, dann ist die Arbeitsteilung klar. So. Amerika kümmert sich um Asien und die Europäer müssen allein mit Putin fertig werden. Und dafür sind wir heute nicht aufgestellt. Aber wir können das vermeiden, wenn wir eine glaubwürdige Abschreckung wieder aufbauen.
Das war jetzt ein eindringliches Plädoyer von dir, Christoph. Ich möchte gleich sagen, diese als gesichert vorauszusetzen, dass Wladimir Putin irgendwie riskieren würde, in einen Krieg mit der NATO zu geraten, das sehe ich persönlich nicht. Trotzdem finde ich es auch richtig, dass Europa wieder eigenverantwortlich oder erstmals nach Ende des Zweiten Weltkriegs eigenverantwortlich für die eigene Sicherheit sorgen könnte. Wie blickst du auf dieses Szenario, was Christoph hier aufgemacht hat, Marina?
Naja, es gibt die, jetzt seit einigen Monaten war aber diese Jahreszahl durch Berlin 2029, das Jahr, in dem Russland technisch-militärisch in der Lage sein werde, ein NATO-Staat, damit die NATO anzugreifen. Es ist eine Zahl, die sich offenbar auf geheimdienstliche Erkenntnisse stützt, abgeleitet aus den Rüstungshochläufen in Russland. Sie mag plausibel sein, aber ich meine, das ist ja kein Automatismus. Dahinter steckt eine politische Entscheidung, wenn es soweit kommt. Nun werden wir sehen müssen, wie weiter auch die Ukraine-Diplomatie verläuft. Und das war ja das Kernanliegen von Merz' Washington-Visite. Er wollte in erster Linie Trump dazu bringen, den Druck auf Wladimir Putin zu erhöhen, sich den Forderungen nach noch schärferen Sanktionen gegenüber Russland anzuschließen, damit Russland klein beigibt und sich mindestens mal auf einen Waffenstillstand mit der Ukraine einlässt. Aber muss man sagen, wir reden jetzt viel über die Performance des Kanzlers da im Oval Office. In der Sache hat er da wenig erreicht. Jedenfalls von dem, was von Trump zu vernehmen war, deutet nichts darauf hin, dass Trump gewillt ist, da den Druck auf Putin zu erhöhen. Im Gegenteil, er macht jetzt nochmal ein neues großes Fass auf und sagt, er braucht den Putin, um den Iran von der Atombombe abzubringen.
Er hat ja auch dieses Bild von quasi einer Schulhofschlägerei. Da sind zwei Lümmel, die keilen sich miteinander. Soll man auch noch ruhig ein bisschen sie sich keilen lassen, die werden schon irgendwann zur Vernunft kommen. Da war überhaupt nicht klar, darum hat sich aber Friedrich Merz dann bemüht, immer wieder zu betonen, sorry, der Aggressor ist Russland. Bei Trump hört es sich so ein bisschen so an, na, keine Ahnung, wer da schuld ist.
Zwei Sachen. Wir haben in der Zeit mal versucht herumzufragen, wo diese Zahl 2029 herkommt. Und ganz klar, welche Daten da zugrunde liegen, warum das 29 ist, wer denn eigentlich diese Zahl auf welcher Basis verbreitet, das konnte keiner so richtig sagen. Also
hat sich verselbstständigt, meinst du?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen in dieser ganzen Debatte. Es sind ja immer Narrative, die aufgebaut werden. Und die andere Sache ist, man darf, glaube ich, zwischen diesen ganzen Männerfreundschaften, die wir jetzt beschreiben, oder auseinanderfallenden Männerfreundschaften, nicht vergessen, dass die neue Rechte in Amerika die Werte, die wir in Europa verteidigen wollen, so wie wir westliche Werte sehen, nicht mehr verteidigen wollen und auch nicht mehr für richtig halten. Also es gab ja diesen auf Substack diesen Text von einem Mitarbeiter aus dem Außenministerium, der beschrieben hat, warum sie Europa nicht mehr unterstützen und wo die Probleme liegen. Und der beschreibt im Grunde genommen mit den Worten, die wir für Amerika und die wir für Ungarn oder Russland benutzen, beschreibt er Europa und sagt, das sind keine Demokratien mehr, weil die beschützen die westlichen Werte und die westliche Zivilisation, so wie sie das sehen, nicht mehr. Das heißt, es wird zu viel zensiert. Es werden Parteien verboten oder zumindest mal angedroht, sie zu verbieten, wie die AfD. Oder Marie Le Pen wird von Gerichten gestoppt, dass sie nicht antreten kann. Und wenn man sich die Vordenker durchliest und ein bisschen da recherchiert, ob das jetzt Robert Denin ist oder jemand wie Curtis Jarvin, also diese ganzen Leute, die die neue Rechte auch gedanklich so vor sich hertreiben, da sieht man ja immer wieder diese Idee, was ist denn eigentlich, wenn Russland Europa erneuert und es quasi in diese alte Form, in diese Naturwerte Nation zurückbringt oder dieses die Landmasse und weg von dieser Menschenrechtsgeschichte, die wir jetzt da überall grassieren sehen. Mhm. Und das ist eine Idee, die sogar schon Mike Pompeo, schon unter Trump 1 hatte der das schon. Da hat er eine Kommission gehabt, in der er versucht hat, diese Frage, was sind Menschenrechte und wie müssten wir die eigentlich zusammenstutzen, was gehört eigentlich nicht mehr dazu, wie weit wollen wir in Europa eigentlich dann noch gehen? Und das ist, glaube ich, eine zentrale Frage und die wird sich immer weiter ausspielen, die wird sich verstärken und die Kräfte dahinter sind wirklich massiv.
Also diese Sichtweise ist ja auch bei den Spitzenvertretern der Trump-Regierung abzulesen. Neulich erst wieder zu sehen bei der Reaktion auf den Umstand, dass der Verfassungsschutz in Deutschland die AfD jetzt also auch bundesweit als gesichert rechtsextrem ansieht, hat sich US-Außenminister Marco Rubio geäußert, hat von einer Tyrannei in Deutschland gesprochen. Also der Minister selbst, der dann auch neben Merz vor dir im Weißen Haus saß, Marina. Tyrannei. Deutschland habe seiner Spionagebehörde gerade neue Befugnisse zur Überwachung der Opposition erteilt. Das schrieb Rubio auf X. Das ist keine Demokratie, das ist verkappte Tyrannei. Und J.D. Vance, der andere Herr, der da vor dir saß, schrieb auf X, die AfD sei die beliebteste Partei in Deutschland. Stimmt noch nicht ganz. Nun versuchen die Bürokraten, sie zu zerstören. Von dieser Feindlichkeit gegenüber dem System in Deutschland war bei dem Besuch nichts zu spüren, obwohl das, glaube ich, befürchtet wurde in der März-Delegation, dass entweder J.D. Vance mal wieder dazwischen grätscht, wie er es bei Zelensky getan hat, oder aber diese Masse an rechts, neurechte Medien, die mittlerweile da im White House Press Staff irgendwie vertreten sind, besten Zugang haben, dass einer von denen dazwischen grätscht. Herr Präsident, wie problematisch ist denn die Meinungsfreiheit in Deutschland? Dazu kam es nicht, wahrscheinlich auch, weil viele andere Themen da waren, aber ich meine, diese Sichtweise ist ja dadurch nicht weg.
Nein, die ist nicht weg und das kann auch jederzeit wieder rauskommen und das ist einfach dieses Mal sozusagen rausgenommen worden aus der Thematik, genauso wie die Zollstreitigkeiten ja nicht eine Rolle gespielt haben. Also die ganze Frage, klar, Deutschland und Europa haben...
Spielte in den Gesprächen, glaube ich, schon eine Rolle, aber
es wurde nicht als Konfliktthema hochgefahren. Nee. Nicht? Und da gab es keine gegenseitigen Belehrungen. Also Europa und Deutschland vor allem hat diesen Überschuss an Handel mit Gütern und umgekehrt haben die Amerikaner halt einen enormen Handelsüberschuss an Dienstleistungen, die ganzen Tech-Konzerne. Und das ist natürlich auch... Also da kann auch ganz, ganz viel explodieren. Nur weil dieses Demonstrative, wir beginnen diese Partnerschaft jetzt mal sehr wohlmeinend, sagen uns gegenseitig, wie toll wir uns finden. Das ist gut, dass das passiert ist, aber das ist doch überhaupt keine Garantie, dass die Konflikte, über die wir reden, nicht relativ bald wieder explodieren. Und die Strafzölle sind ja auch gerade auf Stahl trotzdem erhöht worden, nicht?
Ein Nachtrag noch. Es gab diverse deutsche Journalistinnen und Journalisten dort im Oval Office, die mit Friedrich Merz als Teil der Delegation dorthin gereist sind. Es gab einen weiteren deutschen Journalisten, der plötzlich auch in dem Oval Office stand, aber nicht Teil dieser Delegation war. Julian Reichelt, früherer Bild-Chefredakteur, heute für News. Und der hatte einen direkten Zugang quasi der amerikanischen Regierung bekommen. Und da dachte man sich wahrscheinlich hatte man bei der März-Delegation auch die Befürchtung, dass der dieses Thema vielleicht aufs Tableau bringen würde, oder?
Ja, das war jedenfalls, dass wir uns schon ein bisschen gewundert haben. Dachten, haben wir den irgendwie im Regierungsflieger übersehen? Nein, natürlich nicht, er war nicht Teil unserer Delegation. Er ist, wie du sagst, über ein amerikanisches Ticket, über ein amerikanisches Medium da reingekommen. Aber der Julian Reichelt hat keine Frage gestellt, war nicht unter denen, die da...
Hat das probiert?
Ja, das möchte ich nicht ausschließen. Es war so wuselig, es war so laut, es war so voller ausgestreckter Ellbogen. Es kann sein.
Welche Werte, abschließend gefragt, Kerstin, du hast ja eher ein düsteres Bild gemalt, aber welche Werte teilen Deutschland und diese amerikanische Regierung aktuell?
Es sind sehr wenig Werte. Von einer Wertepartnerschaft kann man nach dem, was sich in den letzten Monaten, in den letzten Wochen gezeigt hat, nicht sprechen. Und ich fände es problematisch, wenn angesichts dieser offensichtlichen Schmeicheleien und des gegenseitigen Lobs, was sich da Trump und Merz entgegengebracht haben auf der Bühne, wenn daraus Merz und sein Team den Schluss ziehen würden, ach Mensch, irgendwie gehören wir doch noch zusammen, irgendwie passt es doch noch. Also diese Trump-Regierung, das Amerika unter Trump, ist eines, Trump sagt es offen, das gegenüber der Europäischen Union und den Werten, für die sie steht, feindselig eingestellt ist.
Das ist, glaube ich, ein realistischer Blick auf die Lage der transatlantischen Partnerschaft nach dem Besuch von Friedrich Merz. Vielen Dank schon mal für diese Diskussion. Wir schauen aber noch auf andere Themen, die ihr mitgebracht habt. Dinge, die euch in dieser Woche aufgefallen sind, eine Relevanz hatten. Wir beginnen mal mit deiner Rubrik, Christoph.
Das fand ich konstruktiv.
Ja, ich habe das ja vorhin schon angesprochen. Also meine große Sorge, dass wir in wenigen Jahren im direkten Krieg mit Russland im Baltikum sind, weil Putin nach meiner Überzeugung, wenn wir uns nicht ändern, das Baltikum angreifen wird. Es ist eine Einladung, so wie wir aufgestellt sind. Und ich fand es konstruktiv, dass die NATO sich zusammengeschlossen und dieses 3,5 plus 1,5 gleich 5% Ziel gesetzt hat. Und ich hoffe, dass uns das gelingt, mit einer solchen Haltung, einer neuen Abschreckung, Putin von dem Angriff abzuhalten. Und als kleine Note noch, weil wir hier die Diskussion hatten mit den Szenarien. Natürlich sind das alles Szenarien, Jahreszahlen. Das ist nicht eine exakte Prognose, aber es gibt nicht nur die 2029er. In meinem Buch über den Krieg, der droht, der Schwarze Dienstag, tue ich es ins Jahr 2028. Und unser jetziger Außenminister, Johann Wadephul, der mit mir das Buch vorgestellt hat, vor wenigen Wochen, damals hat er noch gesagt, warum sind Sie so optimistisch? Warum erst 2028? Wenn der Putin sieht, dass wir anfangen, uns vorzubereiten, wird er doch früher angreifen, bevor wir vorbereitet sind. Deswegen das nur mal als kleine Note. Man muss aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf dieses Problem schauen. Und das wäre natürlich eigentlich eine ganze Sendung wert, wenn man das mal machen möchte. Das kann man nicht in wenigen Minuten sozusagen abschließend behandeln.
Diese Sondersendung, diese Sendung zu dem Thema wird es sicherlich hier demnächst auch geben. Kerstin, wir sind bei deiner Rubrik.
Performer der Woche.
Ja, das schließt sich fast direkt an Christophs Wahl an. Und zwar, ich fand es schon extrem überraschend, diese Operation Spinnennetz. Also ich muss sagen, das war ja wie ein Hollywood-Film. Und ich kann mir vorstellen, in ein paar Jahren wird das mit Tom Cruise verfilmt werden, wie er heimlich mit den LKWs als DJ aus Kiew erstmal in die russischen Gebiete zieht, dann diese LKW-Firma aufzieht und dann die Drohnen heimlich in die russischen Gebiete fährt und dort dann diese Drohnen, die sogar in der Ukraine gebaut worden sind, die nicht vom Westen geliefert worden sind, die Militärflieger der Russen angreifen und zerstören. Und ich dachte, als ich das dann erstmal unglaublich, dass die das noch alles schaffen und das irgendwie noch organisieren. Das hat ja mehrere Jahre gedauert. Ich glaube, 2023 hat diese Operation begonnen. Und ich habe dann zuerst gedacht, das wird Trump, glaube ich, imponieren, dass der sowas schafft, dass der das irgendwie macht. Und jetzt habe ich aber mit ein paar Leuten in Amerika gesprochen, die sagten, nee, der war richtig sauer. Der will nicht, dass Zelensky da auf den Tisch haut und weiter mitspielt. Der will, dass der Zelensky die Füße stillhält. Und das passt ihm nicht. Er will diesen Friedensvertrag, aber der will irgendwie auf der Seite Russlands bleiben. Er will auf keinen Fall sich auf die Seite der Ukraine ziehen lassen. Und ich glaube, auch in der Debatte, die es dann im Oval Office gab, sah man das ja wieder. Also
absolut.
Die ganz klare Unwillen, das zu machen, was die Europäer von ihm wollen.
Ja, er träumt ja offenbar vom Friedensnobelpreis. Und jeder, der mit militärischer Aktion quasi den Frieden in weitere Ferne rückt, ist für ihn ein Störfaktor.
So aber sieht er das, glaube ich. Den vergeben norwegische Sozialdemokraten nicht. Und das ist sehr unwahrscheinlich, dass das jemals in die Nähe der Realität
rückt. Das müsste man
ihm
vielleicht mal erzählen.
Ja.
Aber die Operation Spinnennetz, auf die du hier hinweist, hat mich natürlich auch elektrisiert. Also die Frage erstens, wie geht das? Und dann hatte man ja wochenlang eigentlich nur den Eindruck, die einzigen, die hier irgendwas, wenn auch überschaubar, Geländegewinne hatten, militärische Erfolge erzielen, waren die Russen. Und es gibt jetzt unterschiedliche Aussagen darüber, wie effektiv das wirklich war. Weitgehende sagen sogar 34% der russischen Luftwaffe seien damit zumindest vorübergehend außer Gefecht gesetzt. Das wäre natürlich gewaltig. Glaubt einer von euch, dass das allerdings im Konflikt oder im Kriegsverlauf irgendetwas ändert?
Na, ich glaube, Krieg ist ja auf der einen Seite militärisch und auf der anderen Seite psychologisch, ne? Und die Tatsache, dass die das noch schaffen, dass die diese Überraschungsangriffe noch schaffen und die Wahrnehmung der Russen, dass dieser Krieg im Grunde genommen eigentlich gelaufen ist, die Verwundbarkeit, die plötzlich dadurch wieder klar wird, das, glaube ich, spielt eine enorme Rolle. Und man muss ja auch überlegen, wie bricht jemand wie Selenskyj durch diese Aufmerksamkeitsschallmauer, die es ja überall gibt. Also Krieg, irgendwann ist es so ein Summen und überall passieren schlimme Dinge, aber es kommen keine Einzelgeschichten mehr. Und das ist natürlich eine Sache, wo der Krieg nochmal ganz klar rausragt aus dem Alltag und aus der Berichterstattung und eben, glaube ich, auch in Russland darüber berichtet wird.
Marina, deine Rubrik mochte ich am liebsten, zumindest vom Titel her. Was sich dahinter verbirgt, weiß ich gar nicht. Bin sehr gespannt.
Da musste ich laut lachen.
Ich habe mir mal erlaubt, nach dieser hochpolitischen Woche etwas ganz und gar Unpolitisches hier vorzubringen.
Natürlich.
Ja, und zwar wirklich gute Nachrichten. Ich weiß nicht, wer von euch ist so Rock'n'Roller, Rockmusik, Gitarre?
Ich nicht.
Aber, also Leute, die Deutsche Post, die gibt zum 40-jährigen Jubiläum des Festivals Rock am Ring eine Sonderedition von Briefmarken heraus.
Ja.
So, die Marken sollen eine Hommage an das Festival sein und zeigen Motive, die mit Rock am Ring zu tun haben. Zum Beispiel ein Sonnenuntergang über der Eifel. Mhm. Und tollerweise, das Festival ist jetzt an diesem Wochenende, an Pfingsten, kann man die Briefmarken auf dem Gelände in einer Sonderfiliale kaufen. So, Rock und Briefmarken. Ich finde, mehr Rock'n'Roll geht nicht. Das ist wirklich irgendwie Drugs and Sex und Postkarten schreiben. Ich stelle mir den Exzess gerade bei Rock am Ring vor, was da los ist. Also ich war früher auf dem Festival. Das war das Größte und dachte mir jetzt irgendwie, puh, jetzt stehen sie da und schicken Postkarten.
Tja. Und müssen die Briefmarken noch lecken oder sie kleben die selber?
Ich fürchte, es ist Retro, oder?
Da hat ja das LSD drauf hinten, oder?
Wahrscheinlich.
Wirst du dir denn welche besorgen?
Dann müsste ich ja zurück am Ring wahrscheinlich, ne? Und das habe ich nicht vor.
Schade.
Die Zeiten sind vorbei.
Ja, ich meine, du kommst ja auch rum sonst in der Welt. Ja, wer kommt denn hier aus dem Oval Office? Du. Schön, dass du trotzdem hier warst. Schön, dass ihr alle da wart. Das hat Spaß gemacht. Nach der heftigen Diskussion wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende.
Dankeschön.
Danke. Gleichfalls. Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.